Wenn man sich bewirbt, dann schreibt man normalerweise so ein Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf. Und in gewissem Sinn macht der Paulus das hier. Er wirbt um das Herz der Korinther. Und er hat dabei Konkurrenz. Wir haben letzte Woche gesehen, es gab diese falschen Lehrer, die nach Korinth gekommen sind und die das Herz der Korinther umgarnt haben. Und wir haben das letzte Mal so ein bisschen Einblick bekommen, das Bewerbungsschreiben des Paulus als Apostel oder als Pastor, wenn man so sagen wollt. Und auch ein bisschen Einblick bekommen, wie diese falschen Lehrer waren. Ich denke, wir können uns fragen, wen von den beiden wir angestellt hätten, wenn sie sich bei uns beworben hätten. Diese falschen Lehrer, die hatten einen tollen Lebenslauf. Die waren Hebräer, hatten die richtige Abstammung. Zumindest die haben gedacht, dass es wichtig ist. Sie waren tolle Redner, sie hatten Erkenntnis. Bin mir sicher, wenn die heute gelebt hätten, hätten sie einen theologischen Abschluss, irgendeinen tollen. Und ihr wisst ja, wenn was für uns Deutsche wichtig ist, dann ist es das Zeugnis. Das Papier, was wir in den Händen halten, ist nicht so wichtig, was wir wirklich können. Aber diese Dinge sind ungeheuer wichtig bei uns. Falsche Lehrer haben hohe Gehaltsforderungen gestellt. Ich meine, wer nichts verlangt, der ist auch nicht viel wert. Und vielleicht hatten sie sogar Empfehlungsschreiben von einigen wichtig klingenden Leuten. Und ich stelle mir vor, das Foto von denen, was auf dem Bewerbungsschreiben drauf waren, das waren so Modeltypen, so Calvin Klein Poster-Typen im dunklen Anzug, fein, perfekt gestylt. Im Gegensatz dazu haben wir letzte Woche das Bewerbungsschreiben von Paulus gesehen und seinen Lebenslauf. Und Paulus konnte mit seiner Herkunft und mit seiner Bildung locker mithalten mit diesen Typen. Ich meine, Paulus war einer der hochgebildetsten Schreiber in der ganzen Bibel. Aber die Dinge, die sind ihm gerade zwei Worte wert. Er sagt, sie sind, ich auch. Das ist alles, was Paulus dazu zu sagen hat. Und er hat früher in dem Brief schon drüber gesprochen, wo er den Korinthern gesagt hat, ihr seid unsere Empfehlungsschreiben. Und wir wissen, Paulus hat umsonst gearbeitet unter den Korinthern. Und in seinem Lebenslauf hier haben wir eine ganz andere Betonung gesehen. Er hat geschrieben, 5-mal bin ich von den Juden verprügelt worden, ausgepeitscht mit 39 Schlägen. 3-mal von den Römern verprügelt worden. 1-mal bin ich gesteinigt worden, ermordet worden. 3-mal Schiffbruch auf seinen Missionsreisen. Und das sind noch gar nicht alle inkludiert. Wir sind hier erst bei der Hälfte von seinem Dienst, was wir hier lesen. Und er hat geschrieben von Mühen und Beschwerden und Wachen, Hunger, Durst, Fasten, Kälte, Sorgen. Das war sein Empfehlungsschreiben. Ich denke, wenn wir das Foto von Paulus gesehen hätten auf dem Anschreiben, wäre vielleicht ein vernarbtes Gesicht gewesen, vielleicht mit einem blauen Auge. Ein Gesicht gewesen, das gezeichnet war von diesen Strapazen und den Entbehrungen. Hatte wahrscheinlich einfache Klamotten an, der Paulus. Wen hättet ihr angestellt? Diese schmucken Calvin Klein Typen mit der Radiostimme und diesen Zeugnissen, die sie in der Hand hatten und die so überzeugend aufgetreten sind, so beeindruckend, vielleicht die goldenen Ringe an ihren Fingern, tollen Titel, Reverend, Doktor, Doktor, Hochwürden, die gesagt haben, wenn du mir dein Geld gibst, dann wird der Herr dich segnen. Oder den Paulus, war mehr so das hässliche Entlein, der die Leute eingeschläfert hat mit manchen seiner Predigten. Und dessen Auftreten von Schwachheit geprägt war und der sein Leben aber aufgeopfert hat für den Herrn. Wen hätten wir angestellt? Wen hätten wir gewählt? Ich glaube, die Antwort wird zeigen, wo unsere Prioritäten sind. Sind es diese sichtbaren, vergänglichen Dinge oder sind es die unsichtbaren, ewigen Dinge? So wie der Paulus gesagt hat, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Und Paulus hat mit seinem Leben gezeigt, dass es ihm um den Herrn und um die Gemeinde geht und nicht um sich selbst. Und eines konnte der Paulus sagen. Er konnte eines sagen, was diese falschen Lehrer nie sagen konnten. Und das hat er im Vers 29 gesagt. Er hat gesagt, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer leidet Ärgernis und ich brenne nicht? Paulus konnte zu diesen verletzten Menschen sagen in der Gemeinde, ich fühle deinen Schmerz. Er konnte zu den Schwachen sagen, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich war schon oft an meinem Ende. Er konnte den Ängstlichen sagen, ich weiß, wie es dir geht. Ich meine, ich hatte die Hosen voll, als ich Schiffbruch erlitten habe auf offener See und der Sturm und alles. Er konnte den Einsamen, den Abgelehnten sagen, ich weiß, wo du dich fühlst. Ich weiß, wie es ist, wenn wirklich der Einzige, den du noch hast, der Herr ist. Und er hat im Kapitel 1 geschrieben, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Ich mag das. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus der Trost überreich. Wer denkt ihr, konnte den Menschen in ihrer Not besser dienen? Wer war der bessere Seelsorger? Apostel Paulus oder diese falschen, reich und schön und immer gesund Typen? Wen hättet ihr lieber zur Seite gehabt in der Notlage? Ich denke, die Antwort ist ziemlich offensichtlich. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Wohlstands- und Gesundheitsprediger oft wirklich auch nur reiche und gesunde Leute in ihren Gemeinden haben. Ich glaube, der Grund ist, weil alle anderen, denen es nicht so gut geht, die wirklich Dienst brauchen, weil die weglaufen zu wahren Dienern Gottes, zu Leuten, die wirklich mitfühlen können, die wirklich Gottes Herz für sie haben. Diese Wohlstandsgemeinden, die sind gut für eine Zeit lang, wenn du stolz sein willst und wenn auch du angeben willst, dass du dir auch ein Cadillac oder was immer leisten kannst. Aber dann spätestens, wenn du von deinem hohen Ross runtergeholt wirst und die Firma pleite geht oder der Arzt sagt, es ist Krebs oder deine Schickimicki-Freundin sagt, tschüss, das war's. Spätestens dann haben diese Prediger nichts mehr zu geben. Und die verwundeten Schafe, die werden sich an Warnhirten suchen, nach Gottes Herzen. Und ich denke, was weiteres hier im Vorbild von Paulus. Wir müssen von diesem typisch deutschen Denken wegkommen, dass das Wichtigste das Zeugnis ist und die Bibelschule und der Theologieabschluss. Nicht, dass es schlecht ist, aber gut, es kommt darauf an, wo du studierst. Je nachdem, ist es gut oder schlecht. Aber es ist nicht genug. Diese Dinge rüsten uns nicht zu, um anderen Menschen wirklich dienen zu können. Und es ist oft so, dass man Bibelstudenten erstmal wieder auf den Boden der Realität zurückholen muss. Leute, die von der Bibelschule kommen, ein bisschen runterholen müssen von ihren geistlichen Wölklein. Denn was wirklich nötig ist, ist praktische Vorbereitung für unseren Dienst. Und es ist ja jetzt nicht nur für Pastoren, wir sind alle im Dienst für den Herrn. Jeder Einzelne, der Jesus kennt und der ihm nachfolgt. Und wisst ihr, wie der Herr uns vorbereitet? Was wir hier gelesen haben. Durch Schläge, durch Mühen, durch Beschwerden, durch schlaflose Nächte, manchmal Einsamkeit, Schwächen. Es ist, wo wir zugerüstet werden. Tosa hat mal gesagt, bevor Gott einen Menschen mächtig gebrauchen kann, muss er zulassen, dass diese Person tief verletzt wird. Das ist, wie wir zugerüstet werden. Epheser 2,10. Da lernen wir, dass Gott Werke für uns vorbereitet hat, die er für uns hat. Gott hat was vor, Gott will uns gebrauchen. Aber er wird uns auch zurüsten. Er wird uns trainieren. So wie beim Skifahren, sagen wir. Der Benny Reich kommt nicht dadurch an die Spitze, dass er vorm Fernseher sitzt mit einem Big Mac und Tüte Chips und sich vollfrisst, sondern wird zu einem guten Skifahrer, weil er trainiert. Und weil er sich trainieren lässt, weil er sagt, ja Trainer, ich bin bereit zu schwitzen. Ich bin bereit, mir einen Muskelkater zu holen. Ich bin bereit, mich zurüsten zu lassen, trainiere mich. Genauso ist es für uns in unserem geistlichen Leben. Wir sind alle im Training. Wir brauchen diese Einstellung, dass wir sagen, ja Herr, trainiere mich. Ich will brauchbar sein für dich. Und wir haben die Verheißung, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Liebst du Gott, dann hast du die Verheißung, dass er alle Dinge in deinem Leben zum Guten gebrauchen will. Jede Erfahrung, die du machst, Gott will die gebrauchen, um dich zuzurüsten, sodass er dich in einem tieferen, in einem größeren Maße gebrauchen kann. Und so mag Gott manchmal Krisen zulassen in unserem Leben. Einsamkeit oder Verlust oder Krankheit oder Stress, Schmerz, Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen. Und wenn du vielleicht so eine Zeit gerade durchgehst, dann erinnere dich daran, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Selbst wenn wir es nicht verstehen. Aber dass diese Dinge zum Guten dienen werden, dir und auch anderen. Dass Gott diese Dinge zulässt, nicht weil er dir irgendwie böse ist oder weil er was gegen dich hat, sondern weil er dich lieb hat. Und weil er dich als sein Werkzeug gebrauchen will. Ein auserwähltes Gefäß für ihn. Das bist du in seinen Augen. Also halte fest am Herrn. Und lass dich von ihm trösten, wie nur wirklich er das kann. Und lass dich zurüsten in diesen Zeiten. Manchmal wachsen so diese tiefen, besonderen Früchte in unserem Leben nur in solchen Schattenzeiten. Und es ist nicht umsonst, es ist nicht verschwendete Zeit. Oder umsonst diese Dinge, die wir durchmachen, verlorene Zeit. Manchmal fühlen wir uns so. Aber es ist nicht umsonst. Zumindest nicht, wenn wir mit einer guten Einstellung da durchgehen. Ich denke, wir können die Lektionen versäumen, die der Herr uns lehren will, wenn wir eine schlechte Einstellung haben. Und das ist immer eine Versuchung, oder? Dass wir uns in Selbstmitleid fallen lassen, dass wir jammern, schlechte Dinge sind. Ich kann mir entweder selber leid tun, sagen, oh, ich werde dieses Jahr ist 35 Jahre alt und ich bin noch immer nicht verheiratet. Und ich kann diese Zeit sinnlos verschwenden und viel Energie verschwenden mit diesen Dingen, mich selbst runterziehen, oder ich kann sagen, ja, ich will dir vertrauen in diesen Zeiten, wo ich mich vielleicht einsam fühle oder mit diesen Herausforderungen und Versuchungen des Single-Lebens bringen, kann ich sagen, Gott, ich will dir vertrauen. Ich will es mit dir bewältigen und ich will diese Zeit voll und radikal für dich nutzen. Wir Jungs haben gestern im Auto beim Zausfahren vom Skifahren über diese Dinge geredet, über Single-Sein als ein Männer Gottes. Auf der anderen Seite, wenn du verheiratet bist, du kannst jammern, kannst sagen, er liebt mich nicht so, wie Christus die Gemeinde liebt. Überraschung. Oder sie respektiert mich nicht. Ich habe mir es anders vorgestellt. Ich rufe jetzt meine Freundin an und erzähle, wie schlecht er ist. Oder ich gehe ins Wirtshaus und soll selber schauen, wie sie weiterkommt. Oder ich kann sagen, Herr, ich will mit dir diese Versuchungen und Herausforderungen des Ehelebens meistern. Herr, lehre du mich zu lieben. Lehr du mich, den Partner höher zu achten als mich selbst. Vor mich her, trainier mich. Trainer, ich bin bereit. Rüst du mich zu. Oder vielleicht bist du an einem ganz anderen Punkt herausgefordert. Wahrscheinlich jeder von uns an irgendeinem Punkt. Und ist gut so. Zeigt, dass wir am Wachsen sind. Dass Gott am Wirken ist in unserem Leben. Und lass uns diese Zeit nicht verachten. Vielleicht rüstet der Herr dich gerade zu, dass du anderen Singles dienen kannst. Oder dass du vielleicht mal Ehepaaren dienen kannst, die auch kämpfen. Oder Kranken, oder Trauernden oder Leute, die übergewichtig sind oder ängstlich sind, was immer. Lass uns diese Zeiten nicht verachten. Ich will lieber ein Paulus sein mit ein paar Narben am Leib, aber mit einem Leben, das wirklich zählt und das wirklich einen Unterschied macht für Jesus in dieser Welt und das dem einen oder dem anderen eine Ermutigung sein kann, als irgendwie so ein super cooler, immer schön und reich und gesund Typ, dessen Leben fruchtlos ist und verschwendet ist. Und auf den andere vielleicht höchstens neidisch sind und er eine riesen Lüge lebt, weil er so tut, als wäre immer alles okay. Gehen wir zurück zu unserem Text. Ich bin gerade bei der Einleitung. Ich weiß nicht, warum ich so lange drüber rede heute. Vielleicht ist wichtig für jemanden. Lebenslauf des Paulus. Er hat uns bewiesen, dass Paulus ein wahrer Diener Gottes ist. Diese falschen Lehrer, die haben sich aufgespielt als Apostel, als Diener. In Wirklichkeit haben sie sich bedienen lassen, haben die Leute ausgenommen. Paulus hat uns gesagt, meine Narben, die sprechen für sich. Ich bin wie der gute Hirte, der sein Leben aufopfert für die Schafe. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, wo die falschen Lehrer sich aufgespielt haben und gerühmt haben. Haben sich nämlich gerühmt über ihre tiefen Offenbarungen, die sie scheinbar hatten. Und über dieses tiefe Verständnis von geistlichen Wahrheiten. Was ganz was Neues. Von dem der Paulus nichts wusste und die anderen Apostel. Vielleicht was drüber hinaus gelehrt. Oh, wir haben tiefe geistliche Offenbarung. Paulus hat nie über seine Offenbarungen gesprochen. Aber er wird jetzt über eine Offenbarung reden, über die er noch nie geredet hat. Und er wird uns dabei gleich die Ursache seiner Schwachheit erklären, wenn er schon dabei ist. Weil Paulus hatte eine Schwachheit in seinem Leben. Wir werden lesen von einem Stachel im Fleisch, den er hatte. Was immer das genau war. Eine Krankheit, eine Behinderung, eine Schwäche, die öffentlich wahrnehmbar war. Und die diese falschen Lehrer gegen den Paulus verwendet haben. Seht, wie schwach der Paulus ist und wie peinlich und wie armselig der dran ist. Der soll ein Apostel sein. Wenn er nur genug Glauben hätte, dann wäre er so reich und so schön und so gesund wie wir. Und wir wissen schon, dass es dem Paulus furchtbar unangenehm war, sich selbst zu rühmen. Und er wollte nicht, dass er von den Menschen erhoben wird, der heilige Paulus. Sondern er wollte, dass Jesus erhoben wird durch sein Leben und dass Jesus die Ehre bekommt durch sein Leben. Und auch hier, der Paulus wird es wieder so weit wie möglich abschwächen, das Ganze. Deswegen, bevor er über seine große Offenbarung spricht, schreibt uns in Vers 30, wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Und dann sagt er, in Damaskus bewachte der Statthalter des König Aretas die Stadt der Damaszener, um mich gefangen zu nehmen. Und durch ein Fenster wurde ich in einem Korb durch die Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Und Paulus dreht diese ganze blöde Rühmerei der falschen Lehrer um. Rühmt sich seiner Schwachheit, das, was die anderen verachtet haben. Und er sagt, so habe ich meinen Dienst begonnen hier, nachdem ich mich bekehrt habe in einem Korb, vielleicht sogar einem Abfallkorb, in dem die Stadtmauer runtergelassen wurde. Das wäre ein ruhmvoller Beginn. Paulus wollte nicht, dass die Leute ihn irgendwo hochheben. Er sagt, schaut, wie schwach ich bin. Gerühmt muss werden, zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Oh, Erscheinungen und Offenbarungen. Paulus hatte viele davon. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, der Herr Jesus ist ihm ein paar Mal erschienen sogar. Aber er hat nicht viel Tamtam drumherum gemacht. Er wird jetzt nur eine herausgreifen, von der niemand weiß. Er sagt im Vers 2, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es nur eine Erscheinung war, eine Vision war oder ob ich wirklich leiblich dort war. Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Wir wissen aus dem Kontext, dass er Paulus über sich selbst schreibt. Aber er wechselt hier in die dritte Person. Sagt, ich weiß von einem Menschen. Paulus versucht wieder alles, um sich nicht selbst die Ehre zu geben, sondern Jesus. Und er sagt, vor 14 Jahren habe ich den Himmel gesehen, den dritten Himmel. Erster Himmel im damaligen Denken war der blaue Himmel, den wir sehen. Der zweite Himmel war der Sternenhimmel. Und der dritte Himmel war dann der Ort, wo Gott wohnt, wo immer der ist. Und er sagt, ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine Vision war oder ob ich wirklich dort war. Vielleicht ist es passiert, als er in Lystra gesteinigt wurde. Dass er in den Himmel gekommen ist. Das wirklich Erstaunliche, finde ich, daran ist, dass der Paulus 14 Jahre lang darüber geschwiegen hat. Niemandem davon erzählt. Was hättest du getan? Mir wird schon was einfallen. Die Offenbarung des Günter Weber. Was ich im Himmel sah, in 14 Bänden. Goldener Schrift, Hardcover. Stückpreis 30 Euro oder so. Wenn manche Leute hätten ganze Denominationen oder Religionen auf so eine Erfahrung aufgebaut, die der Paulus hier hatte. Und die falschen Lehrer damals, sie haben wie die falschen Lehrer heute einen riesen Trara und Tamtam drum gemacht über ihre Offenbarungen und Visionen oder das, was sie zumindest dafür halten. Geschwister, ich hatte eine Vision. Und ich sah das und das. Ja, ich bin ein Visionär. Ich bin ein bisschen geistlicher als ihr. Deswegen habe ich diese großen Offenbarungen. Und ich bin auch so demütig, es euch einfach so zu sagen, damit ihr den gebührenden Respekt vor mir habt. Paulus hat 14 Jahre lang geschwiegen. Niemanden erzählt. Und für Paulus war es scheinbar normal, diese Offenbarungen und Visionen zu haben. Hat nicht viel Aufsehen drum gemacht. Und hier schreibt er offensichtlich über seine größte Vision, die er je hatte. Und ihr werdet sehen, er wird irrsinnig viel drüber sagen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Das war's. Deswegen hat der Herr dem Johannes die Offenbarung schreiben lassen und hat dem Paulus. Paulus war der Rechtsgelehrte, der systematische Denker. Und wenn der Herr ihm so eine Offenbarung gezeigt hat, er sagt, wow, ich habe was Unglaubliches gesehen, kann eigentlich gar nicht beschreiben. Johannes war mehr der Mystiker. Der hat sich wenigstens bemüht, ein bisschen die Dinge zu beschreiben, die er gesehen hat, obwohl ihm eigentlich die Worte gefehlt haben. Er sagt uns wenigstens, ich sah den verherrlichten Jesus und naja, war irgendwie so wie ein Mensch, aber gleichzeitig wie ein strahlendes Licht und seine Haare waren wie Schnee und seine Augen waren wie Feuerflammen, seine Füße wie strahlendes Erz, seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Paulus, der dasselbe gesehen hat, gesagt, das ist unbeschreibbar, was ich gesehen habe. Unersprechbar, was ich gehört habe. Mir fehlen die Vokabeln. Wie beschreibt man den Himmel in menschlichen Worten? Erfahrungen, die wir hier überhaupt nicht kennen. Uns fehlen die Worte. Deswegen spricht die Bibel gar nicht viel davon. Und was sie uns sagt, im Negativ. Sagt, es wird keinen Tod mehr geben, es wird keine Sünde mehr geben, es wird keine Tränen mehr geben. Aber wer kann den Himmel beschreiben? Johannes hat uns gesagt, wir werden bei Jesus sein und wir werden ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, so wie er ist. Paulus sagt uns hier, es steht uns Menschen gar nicht zu, das auszusprechen. so heilig, was ich gesehen habe. Ich kann gar nicht drüber reden. Aber was immer der Paulus gesehen hat, er war nimmer dasselbe. Das hat was getan mit ihm. Es hat ihn für immer verdorben für diese Welt, den Paulus. Sagt uns im Philipperbrief, ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und ich jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und er schreibt im Philipperbrief so abgefahrene Dinge wie, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist für mich Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Hier im 2. Korintherbrief hat uns gesagt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal. Wir haben letzte Woche gesehen, wie leicht die war. Das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches Gewicht an Herrlichkeit. Wir fragen uns, wie hat der Paulus so leben können? Was hat ihn angetrieben, so ein Leben zu leben, was er gelebt hat? Wie konnte der Paulus seinen Folterknechten ein fünftes Mal seinen Rücken hinhalten, um ausgepeitscht zu werden und dann aufzustehen davon und Jesus weiter nachzufolgen? Weiter alles für ihn zu geben. Was hat ihn dazu gebracht, nachdem er gesteinigt wurde in Lystra und Jesus ihn wieder auferweckt, aufzustehen und zurückzugehen in die Stadt zu den Menschen, die ihn gerade ermordet haben? Was hat ihn dazu gebracht? Vielleicht war es das, dass er sich gedacht hat, hey Leute, lasst euch retten, damit ihr das erfahren könnt, was ich gesehen habe. Oder vielleicht ist er zurückgegangen in der Hoffnung, dass sie ihn nochmal steinigen und diesmal den Job zu Ende bringen. Dass er dort sein kann, beim Herrn in seiner Herrlichkeit. Aber da ist was passiert mit dem Paulus. Und Leute, das, was der Paulus gesehen hat und das, was der Paulus gehört hat, das müssen wir hören und müssen wir sehen. Mit unseren geistlichen Augen und unseren geistlichen Ohren. Mit den Augen des Glaubens und mit den Ohren des Glaubens. Wie Jesus gebetet hat in Johannes 17 und gesagt hat, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, dass sie auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Und er sagt, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Kannst du das sehen, wovon Jesus hier spricht? Kannst du das wenigstens ein bisschen ergreifen im Glauben? Wir sind ewige Wesen. Wir sind dazu bestimmt, die Ewigkeit an einem vollkommenen Ort, in einer vollkommenen Liebesbeziehung mit Jesus zu vollbringen, in einem vollkommenen Zustand, einem verherrlichten Zustand, mit einem neuen Leib, der Jesus ähnlich ist. Unser Leben, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Es ist nur ein Durchgangsort. Wir zelten hier gerade ein bisschen, campen ein bisschen, ein paar wenige Jahre. Wir sind nicht Erdenbürger, wir sind Bürger des Himmels. Und hier sind wir Schatzgräber, himmlische Schätze zu sammeln, sind Menschenfischer. Und in unserem Leben geht es nicht um uns, um Selbstverwirklichung, um unser Zeug, was wir haben, um unsere Wehwehchen, die uns plagen. Nee, es dreht sich alles um die Ewigkeit. Es dreht sich um das Reich Gottes, es dreht sich um ihn. Könnt ihr das sehen, Brüder? Könnt ihr das hören, Schwestern? Ewigkeit. Jesus wird uns zu sich holen und er wird jede Träne abwischen von unserem Gesicht. Und er wird uns belohnen für all das, was wir für ihn getan haben. Und wenn es nur ein kleines Glas Wasser ist, was wir jemandem geben in Jesu Namen. Und er wird uns zu Miterben machen von seiner Herrlichkeit. 1. Korinther 15, es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der Posaune. Den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche, das muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod, dein Sieg? Wo ist der Tod, dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine Brüder, seid fest, seid unerschütterlich, alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Oh Herr, öffne die Augen unseres Herzens. Lass uns das begreifen, wer wir wirklich sind. Worum es wirklich geht hier. Wozu wir bestimmt sind. Petrus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Wow! Wir müssen diese Dinge sehen. Wir müssen diese ewige Perspektive haben in unserem Leben. Wir dürfen nicht realitätsfremd werden, dass wir diese Dinge aus den Augen verlieren und ausklammern und so leben, als gäbe es alles nicht. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. All diese Dinge sind wahr, sagt der Paulus, aber ich will nicht, dass ihr in mir mehr seht als den schwachen Menschen, der ich bin. Beurteilt mich an meinem Leben, das ich Tag für Tag unter euch gelebt habe. Ihr werdet sehen, was mich antreibt. Ihr werdet sehen, dass ich mein Leben lasse für euch. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Diese Größe seiner Offenbarung war zu viel selbst für den Paulus. Sogar er war versucht, stolz zu werden. Deswegen. Und sich damit zu Fall zu bringen. Deswegen hat der Herr zugelassen, dass er einen Dorn für das Fleisch bekommen hat. Dieses ziemlich krasses Wort, dieses Wort Dorn im Griechischen, ist nicht irgendwie so ein kleines Rosendörnchen oder irgendwie so ein Schiefer, den wir uns mal einziehen und wo wir uns ab und zu, wenn wir da dran kommen, denken, ah, das nervt mich jetzt. Sondern das Wort beschreibt mehr so einen Zeltpflock, so ein Hering, der in die Seite gebohrt ist. Etwas Großes. Etwas, was ihn ständig belastet hat und ständig eingeschränkt hat, ihn ständig schwach gemacht hat, ihm seine eigene Schwäche in Erinnerung gerufen hat und ihn daran erinnert hat, dass es nur Jesus ist, in ihm und durch ihm, der diese großen Dinge durch ihn tut. Und wie gesagt, wir wissen nicht genau, was es war. Ob es eine Krankheit war oder eine Versuchung oder vielleicht eine Depression oder keine Ahnung, vielleicht hat er irgendeinen Schaden bekommen, wo sie ihn verprügelt haben. Viele glauben, dass es vielleicht eine Augenkrankheit war. Augen, die ständig getränt haben und dass Paulus schlecht gesehen hat. Er schreibt dann die Galater, seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. Und er schreibt dort im Galaterbrief auch davon, dass er sagt, ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen hättet und mir gegeben hättet. Deswegen glauben manche, dass es eine Augenkrankheit war. Aber es ist nicht so wichtig, was der Dorn war, es ist wichtig, was er mit dem Paulus gemacht hat. Dass er den Paulus zu einem demütigen Diener gemacht hat. Und dass er ihn zu 100% abhängig von Jesus gemacht hat, ihn gezwungen hat, sich auf Jesus zu verlassen und seine Kraft und nicht auf seine eigene Kraft. Seht ihr das hier, der Paulus sagt, es ist ein Engel, ein Botschafter Satans. Das war der Ursprung seines Leidens. Aber doch hat es der Herr zugelassen und hat es der Herr als sein Werkzeug verwendet. Und ich mag das. Ich mag das, wie Gott diese Dinge umdreht. Die Dinge, die Satan zum Bösen meint, der Herr nimmt es, dreht es um und verwendet es zum Guten in unserem Leben. Wie gesagt, Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Hast du gerade einen Dorn in deinem Fleisch? Vielleicht sitzt er gerade neben dir, der Dorn. Oder vielleicht ist es eine Schwachheit, die dich nah bei Jesus hält. Wo du sagst, Jesus, ich muss an dir festhalten, sonst falle ich. Ich bin schwach. Oder vielleicht ist es, dass du noch Single bist und dich schwach fühlst allein. Oder vielleicht sind solche Sachen wie Krankheit oder Müdigkeit oder Depressionen, dass irgendwie chemisch was nicht stimmt und da ist eine Schwäche da in deinem Leben. Vielleicht sind es Eigenschaften an dir, die dich nerven. Dass du denkst, ich bin zu groß oder zu klein oder zu dick oder zu dünn oder weiß nicht, die Größe deiner Nase, die Größe deiner Ohren, was immer. Hey, wer weiß, wenn wir alle aussehen würden wie die Models auf dem Poster? Wer weiß? Ob wir dann nicht zu stolz wären, zu Jesus zu kommen. Und wer weiß, wenn mir alle Mädel nachrennen würden, ob ich nicht in Sünde gefallen wäre. Wer weiß diese Dinge? Aber wir dürfen wissen, das, was der Herr uns sagt, dass es uns zum Guten dient, dass es gut so ist, wie es ist. Und wenn Paulus einen Stachel brauchte, denke ich, brauchen wir manchmal einen für viel kleinere Dinge, dass wir nicht stolz werden, dass wir nicht auf dem falschen Weg geraten und unbrauchbar werden. Und so, wenn es vielleicht einen Anschein hat, dass du einen Stachel hast, dann Dorn in deiner Seite, ist nicht unbedingt schlecht. Ist vielleicht sogar ein versteckter Segen vom Herrn, wo er uns beschützen will, ein Schutz. Also klag den Herrn nicht an, wegen dieser Dinge, sondern vertraue ihm, dass es gut ist für dich in diesem Moment. Vers 8, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Das ist die natürliche Reaktion. Und wir dürfen wirklich alles im Gebet zum Herrn bringen. Und manchmal heilt uns der Herr und manchmal nimmt der Herr Dinge weg in unserem Leben. Ich denke, wir haben das schon oft erlebt. Aber wenn du betest und der Herr nimmt es nicht weg, vielleicht will dir der Herr was anderes sagen. Vielleicht das, was er dem Paulus hier gesagt hat, war vielleicht nicht gerade die Antwort, die er hören wollte auf sein Gebet. Dreimal habe ich den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wir können nie zu schwach sein für Jesus, dass er uns gebrauchen kann. Und wir können zu stark sein, zu stolz, zu selbstgenügsam. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Weil meine Schwachheit treibt mich zu Jesus und macht mich 100% abhängig von ihm. Und Paulus wird uns sagen, ich habe erfahren, dass das, was Jesus durch mich tut, dass es 1000-mal größer ist und besser ist und mehr ist, als ich je in meiner größten Stärke zustande gebracht hätte aus eigener Kraft. Das Leben von Paulus ist wirklich ein Zeugnis für Gottes Kraft, für Gottes Stärke. Was Gott durch diesen einen kleinen, schwachen, kranken Mann getan hat. Die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht. Wir schauen uns das an und wir sagen, das ist nicht Menschenwerk. Nicht von so einem Schwächling wie dem Paulus. Wow, wir haben einen großen Gott, der schwache Werkzeuge gebrauchen kann. Und so bekommt er die Ehre. Und das war in Paulus sein Herz. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil er stark ist in mir. Wann kann Gott das meiste durch mich tun? Wir denken, es ist oft, wenn ich stark bin und wenn ich mich gut fühle, wenn ich fit bin. Nein, unbedingt. Wenn wir diese Verse hier lesen, oft mal gerade deswegen, weil wir schwach sind. Besser gesagt, weil ich tot bin. Vielleicht sogar, Jesus hat gesagt, stirb dir selbst. Nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Wenn ich tot bin, dann kann Gott das Größte und das Tiefste und das Schönste durch mich tun. Und ehrlich gesagt, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo der Paulus ist, dass ich sagen kann, ich habe Freude an diesen Dingen, an Schwachheiten und Ängsten und Verfolgungen und an Nöten. Es gibt vieles, was ich noch nicht verstehe. Aber ich beginne zu begreifen, dass Gottes Liebe und seine Fürsorge für mich viel, viel größer ist und viel, viel tiefer ist als das, was ich begreifen kann. Und dass manchmal diese Dinge, die mir als negativ erscheinen in meinem Leben, in Wirklichkeit Segnungen von ihm sein können. Dass alle Dinge zum Guten mitwirken denen, die Gott lieben. Also lasst uns dem Herrn vertrauen. Und lasst uns vor allem auch diese ewige Perspektive bewahren. Leute, wir sind auf dem Weg nach Hause. Es wird nicht mehr lang dauern. Und am Ende werden wir alle heil und gesund und erfüllt und reich und gesegnet sein. Über unsere wildesten Vorstellungen und Träume hinaus. Und das hat Gott im Blick für unser Leben. Mit einer langfristigen Perspektive, unser langfristiges Heil. Und wenn wir unser Leben aus der Perspektive betrachten, dann werden wir auch die richtige Perspektive haben für die Dinge, die gerade abgehen in unserem Leben. Lass uns beten. Jesus, danke für deine Liebe. Und danke, Herr, dass du Dinge für uns bereitet hast, die wir noch nicht mal erträumen können oder worüber wir nicht mal reden können. Und Herr, ich bete, dass wir wirklich es nicht aus den Augen verlieren, dass wir ewige Wesen sind. Und wenn wir dir vertrauen, Herr, dass wir erlöst sind und deswegen die Ewigkeit in der Herrlichkeit mit dir verbringen werden. Und dass all das, was wir durchmachen hier in dieser Welt, eigentlich nur Vorbereitung ist. Auf das, was noch kommt, auf das, was wirklich zählt. Und ich bitte dich, Gott, dass wir unser Leben nicht verschwenden. Durch Selbstmitleid oder dass wir uns so ablenken lassen von hier und jetzt, dass wir das vergessen, was wirklich zählt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, effektiv zu leben, so wie der Paulus gelebt hat. Und zu leben mit unseren Schwachheiten und diesen Dingen, die uns stechen in der Seite und uns daran erinnern, dass wir ja eigentlich nur Dreck sind, dem du dein Leben eingehaucht hast. Herr, sei du stark in unserer Schwachheit. Und ich bitte dich, halt uns nahe bei dir, dass wir uns freuen, egal wie die Umstände sind in unserem Leben. Und dass wir verfügbar sind. Und Gott, vielleicht willst du gerade, wo wir am schwächsten sind, das Größte durch uns tun. Und so wollen wir uns dir heute Morgen wieder ganz neu hingeben und ganz neu beten: Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und auch in unserem Leben. Amen.